dass nicht die Sonne sich um die Erde kreist, sondern die Erde um die Sonne, hat eben auch Weltbilder zerstört. Und genauso ist es eben auch mit der Praxeologie, dass eben hier festgestellt wird, es dreht sich nicht alles um die Herrschaft, sondern eben um das Individuum, um die Kooperation.
Praxeologie macht den Denkenden souverän und das ist institutionell nicht immer erwünscht.
Wenn wir diesen Mittelsmann oder diesen Bundestag dann rausnehmen in unserem Denken, dann ist eben die Eigenverantwortung wieder im zentralen Mittelpunkt. Und das betrifft eben dann auch alle Lebensbereiche, die vermeintlich aktuell vom Staat übernommen werden.
Klar, Daten haben Sinn und Zweck, wenn man sie richtig nutzt, aber sie können auch missbraucht werden. Ich glaube, gerade bei dem Thema Bitcoin-Energie und erneuerbare Energien ist die Lage halt nicht so klar. Und dann dachte ich, in dem Fall, um zu prüfen, Anreize da sind für den Ausbau erneuerbaren Energien, ist vielleicht praxeologische Denkweise sinnvoller, weil die kann ich nicht irgendwie manipulieren.
Eine groß angelegte Kampagne, dass Bitcoiner verfolgt werden, wäre, glaube ich, was mich an Bitcoin zweifeln lassen würde.
Aber nochmal direkt gefragt, ist Libertarismus unsozial? Herzlich willkommen zur ersten Folge von Hard Money im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gut in 2026 angekommen und hattest einen schönen Jahreswechsel. Ich selbst bin leider mit einer verlorenen Wette ins neue Jahr gestartet, die mich 0,01 Bitcoin gekostet hat. Nicht ganz so ideal und deswegen bin ich dieses Jahr etwas vorsichtiger mit Preisprognosen und Bitcoin-Wetten. Und wenn du wissen möchtest, wie es dazu kam, dann schau gerne in das letzte Video, das ich dir hier oben rechts verlinke. Und heute geht es nicht um schnelle Antworten, sondern um Denkwerkzeuge. Was wäre, wenn vieles von dem, was wir über Wirtschaft, Geld und Verantwortung gelernt haben, auf einer falschen Methode beruht? Ich habe vor ein paar Tagen mit Leo Mattes gesprochen. Leo hat Maschinenbau studiert, arbeitet mittlerweile bei dem bekannten Bitcoin-Startup TerraHash und hat ein Buch über Praxeologie geschrieben. Er stellt Fragen, die man an der Uni nur selten hört. Wir sprechen darüber, warum technologischer Fortschritt eigentlich zu günstigeren Preisen führen müsste, warum Inflation kein Naturgesetz ist und warum Daten manchmal mehr verschleiern als offenlegen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter zu Libertarismus, Verantwortung, Mitgefühl und zur unbequemen Frage, ob Freiheit allein dem Leben schon Sinn gibt. Dieses Gespräch ist eine Einladung, anders zu denken. Wenn du das Gefühl hast, dass unsere politischen Werkzeuge und wirtschaftlichen Werkzeuge nicht mehr zur Realität passen, dann wird das eine spannende Folge für dich. Eine kleine Anmerkung noch, die Bildqualität ist dieses Mal leider nicht ganz so gut wie sonst. Ich habe das Gespräch aber trotzdem veröffentlicht, weil es einfach so, so spannend war. Und wenn du das genauso siehst, dann lass gerne ein Like da. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Leo Mattes. So, Leo, ich bin super happy darüber, dass du meiner Einladung gefolgt bist, weil ich nämlich als einen großen Denker war, beziehungsweise du hast dich schon sehr früh mit alternativen Denkschulen auseinandergesetzt, schon im Studium, und das finde ich sehr beachtlich. Du hast auch ein Buch geschrieben, auch sehr früh, mit dem Titel Eine Revolution der Denkart, und da geht es um Praxeologie. Und bevor wir darüber sprechen, was es damit auf sich hat und dieses sperrige Wort näher betrachten, würde ich gerne verstehen, wie es dazu kam, dass du so früh schon ein Buch über ein so unbekanntes Thema geschrieben hast.
Ja, gerne. Ich habe ja Maschinenbau studiert und irgendwann im vierten Semester hat sich die Frage gestellt, in was ich mich denn spezialisiere. Und es gab da einfach methodische Produktentwicklung, was ich eigentlich so vom Namen her sehr spannend fand. Und da habe ich mich dann eingeschrieben und dann eben in dem Zuge dann irgendwie auch gefragt, okay, was müssen wir in Zukunft entwickeln? Wie wird sich die technologische Welt weiterentwickeln? Und habe dann so gemerkt, alles müsste immer günstiger werden, weil wir durch die großen Trends wie Robotik, KI, Digitalisierung, Automatisierung eben immer mehr, immer produktiver werden. Und dann müsste ja alles günstiger werden. Und ich habe da ein bisschen rumgefragt, warum denn nicht alles günstiger wird, wie es denn sein kann, ob das nicht so sein müsste. Und ich habe erstaunlich wenig Rückmeldung auf meine Idee bekommen, sodass ich dann eben selbst eine Theorie gesucht habe, die sagt, okay, Deflation ist was Gutes und auch das Normale, wenn Technologie sich fortschreitet. Ja, das war so eine Phase, sage ich mal, die da während des Studiums
war.
Ein weiterer Punkt war zum Beispiel, dass mein Vater mir ein Buch geschenkt hat über ETFs, also über mögliche Altersvorsorge, weil die Zinsen eben auf Null waren, es gab leichte Inflation. Das Buch hat mich aber nicht überzeugt, sodass ich dann in der Folge eben gesagt habe, okay, ETFs ist auch nicht so ganz das Richtige. Gold fand ich spannender als ETFs und habe dann eben dann zum Beispiel auch das damit begründet, dass ich Gold als Referenz genommen habe, eben zu dem DAX zum Beispiel, und eben dann gesagt habe, ja, langfristig steigt der DAX gar nicht, sondern eben im Vergleich zum Gold bleibt es gleich. Das heißt, nur unsere Recheneinheit, eben der Euro, verschlechtert sich. Und so bin ich dann eben nach und nach auf die Theorie gestoßen, dass eben der Euro das Problem ist, in dem wir messen, warum nicht alles günstiger wird und wie wir eben vorsorgen können.
Aber war denn Praxeologie Teil dieses Fachs, was du ausgewählt hast im Studium, oder bist du da auf einen anderen Weg drüber gestolpert?
Nee, im Studium, also an der Universität, war das überhaupt gar kein Thema. Ich habe jetzt auch nicht Wirtschaftswissenschaften studiert, deswegen kann ich nicht sagen, ob es dort vorkommt. Was ich so gehört habe, glaube ich nicht. Ich habe dann auf YouTube Vorträge angehört über wirtschaftliche Themen und dort bin ich dann auf die Ökonomen der österreichischen Schule gestoßen, bis ich mich dann entschlossen habe, das Thema selbst dann eben von denen zu lesen, die Bücher von denen zu lesen. Und da kam es dann vor. Also es kam noch nicht mal in den Videos selbst vor, sondern erst, als ich dann die Primärliteratur eben herangegriffen habe. Und dort habe ich dann festgestellt, dass es eine ganz andere Methode ist als der Empirismus, also der Praxeologie. Da steckt ja schon die Logik mit drin, macht eben logische Schlussfolgerungen und nicht Messungen. Und deswegen unterscheidet sie sich eben von den ganzen anderen Denkschulen, die aktuell gelehrt werden.
Und bevor es weitergeht, eine kleine Werbung. Du besitzt bereits Bitcoin oder planst bald zu investieren, dann solltest du dir unbedingt eine Hardware-Wallet zulegen, um deine Bitcoin sicher zu empfangen. Und eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz, hier in der Nova-Version kompatibel auch mit iPhone und iPad. Und wenn du dir eine solche Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Aber die beste Hardware-Wallet bringt nichts, wenn deine Seed-Phrase unsicher aufbewahrt ist. Denn Papier kann verbrennen oder verblassen und jede Hardware irgendwann kaputt gehen. Und hier kommt der Seedor ins Spiel. Mit dem Seedor kannst du deine 24 Wörter feuer- und wasserfest in Edelstahl sichern. Die Seed-Phrase wird direkt in Metall eingeschlagen, dauerhaft und extrem robust. Es gibt den Seedor als komplettes Starter-Set mit Edelstahlkapsel, mit Metallplättchen, mit Hammer und allem, was du brauchst, um deine Seed-Phrase sicher zu verewigen. Wenn dir Selbstverwahrung wichtig ist und du nachts ruhig schlafen möchtest, dann ist der Seedor eine extrem solide Lösung und mit dem Code Nicole bekommst du auch hier 5% Rabatt. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Werbung Ende. Ja, das erklärt auch ein bisschen die zweite Frage, die ich an dich habe, weil wenn ich so an mein Studium zurückdenke, dann bin ich überhaupt nicht mit diesen Themen in Berührung gekommen. Also ich bin nicht in Berührung damit gekommen, dass Inflation eventuell ein großes Problem darstellt für unsere Gesellschaft, obwohl ich ja Wirtschaft hatte an der Uni. Makroökonomie, Mikroökonomie und all die Geschichten. Und auch in Gesprächen mit Freunden oder mit Bekannten oder mit Kommilitonen bin ich nie auf den Gedanken gekommen, dass es, oder ja, mit Praxeologie in Berührung gekommen. Wieso glaubst du, ist es bei dir anders? Und was hat dich so motiviert, dann dem nachzugehen? Hattest du eigentlich Zeit dafür? Weil, also Zeit war auch ein Thema in meinem Studium.
Okay, also im Masterstudium bin ich dann eher da privat noch mehr eingetaucht, dass ich dann eben Bücher gelesen habe während dem Masterstudium privat. Und da hat sich das dann auch ergeben. Also ich hatte recht, ja, im Nachhinein Glück, weil ich eine Operation hatte, hatte viel Zeit, eben um diese Bücher zu lesen. Und da ist dann auch sozusagen die Grundlage für das Buch entstanden, weil ich eben gesagt habe, hey, das, was Ludwig von Mises geschrieben hat, das ist so faszinierend, das erklärt so viele Fragen, die ich hatte, über die Wirtschaft, über technologischen Fortschritt, über Wohlstand, sodass ich das einfach zusammenfassen wollte und für Einsteiger aufbereiten wollte und dann auch das gemacht habe. Aber nee, im also Studium war das überhaupt kein Thema.
Hast du das Buch dann im Krankenhaus geschrieben oder nach deinem Krankenhausaufenthalt?
Nein, ich war da ein paar Wochen bei meinen Eltern und dort habe ich das dann gemacht.
Okay. Und wie würdest du Praxeologie erklären für, ich sag jetzt mal, deine Eltern oder deine Großmutter, falls du noch eine hast?
Also Praxeologie bedeutet ja die Logik des menschlichen Handelns, so frei übersetzt. Und es ist letztendlich ein Vorgehen, um zu ergründen, was wir über menschliche Handlungen wissen können. Also wie können wir die Welt besser verstehen? Also Ludwig von Mises hat eben angefangen, dass er gesagt hat, wir brauchen erstmal die richtige Methode, um das menschliche Handeln zu verstehen, bevor wir darauf losgehen quasi. Also wir müssen uns erstmal methodisch fragen, wie können wir überhaupt irgendwas wissen? Und er sagt eben, der Mensch unterscheidet sich von Steinen, weil der Mensch handelt. Also er liegt einfach nur da, sondern er hat intrinsisch ein Bedürfnis und zeigt dann eine Präferenz eben durch sein Handeln. Und daraus lässt sich eben sehr, sehr viel ableiten. Eben wie zum Beispiel, dass er sich für die Kooperation entscheiden kann oder dass er sich für die Gewalt entscheiden kann. Und je nachdem, was er tut, hat eben seine Tat eine andere Konsequenz. Und die Praxeologie ist eben die Wissenschaft, die sich mit den Konsequenzen auseinandersetzt, aber das Ganze eben methodisch, nicht jetzt auf ein einzelnes empirisches Beispiel bezogen. Also jetzt nicht, was ist jetzt, wenn wir im bayerischen Wald einen Baum fällen? Wir können das natürlich schon auch irgendwie untersuchen, aber es ist mehr die Grammatik zur Sprache als das, was gesagt wird. Also also zum Beispiel die Wirtschaftlichkeitsrechnung im Sozialismus ist ja nicht möglich. Und das ist deshalb nicht möglich, weil wenn einer alles besitzt, dann entstehen keine Tauschvorgänge, dann entstehen keine Preise, keine Wirtschaftlichkeitsrechnung und so bleibt dann auch unklar, was produziert werden soll und wie viel, weil eben die persönlichen Bedürfnisse nicht mehr in der Marktinformation quasi geteilt werden. Und das ist ja jetzt dann erstmal egal, was das Bedürfnis an sich ist, ob jetzt jemand mehr Autos möchte oder mehr Urlaubsparadiese oder spezielle Restaurants, sondern es ist eben die methodische Sache, dass eben, wenn wir Eigentum haben, passiert bestimmte Dinge oder können bestimmte Dinge passieren und wenn wir eben kein Eigentum haben, dann können diese Dinge eben nicht passieren, beziehungsweise dann hat es andere Konsequenzen. Mhm. Und ein simples Beispiel ist zum Beispiel immer ein Apfel. Also ein Apfel kann ich natürlich jetzt essen oder ich kann den eben auch pflanzen in der Hoffnung, dass ich in 10 Jahren einen großen Apfelbaum habe und dann viel, viel mehr Äpfel. Und das ist halt immer so die Frage, was möchte der Mensch, was tut er? Und wenn er aber jetzt den Apfel verspeist, dann kann er eben nicht damit rechnen, dass es in 10 Jahren dann auch einen großen Apfelbaum gibt. Und das ist eigentlich immer so die Abwägung. Welche Konsequenz möchte ich und wie kann ich das quasi beschreiben?
Also ich bin heute, glaube ich, das erste Mal so wirklich im Alltag mit dem Thema Praxeologie in Berührung gekommen, weil ich so ganz schwarz auf weiß gesehen habe, wie schwierig es ist, manchmal Dinge mit empirischen Methoden zu beweisen oder anhand von empirischen Daten zu diskutieren. Und dazu ein konkretes Beispiel, dann bin ich auf deine Einschätzung gespannt. Und zwar war mein letzter Gast ja ein Bitcoin-Kritiker und auch das Thema Bitcoin-Energie sieht er ziemlich kritisch. Und wir haben wieder über das Thema diskutiert, heute über Signal. Und ich habe ihn dann erstens gefragt, ob er denn die neue Studie kennt von Cambridge University. Also im April ist eine neue Studie rausgekommen, die gesagt hat, ja, also unsere erste Studie, die war vielleicht unvollständig beziehungsweise auch stellenweise falsch. Hier ist die neue Studie. Das wusste er tatsächlich nicht. Und seine These ist, dass es eben nicht stimmt, dass Bitcoin Anreize hat für erneuerbare Energien. Die Cambridge-Studie sagt aber, es ist so. Also der Anteil der erneuerbaren Energien wächst. Und die haben das dann auch auf Basis von Daten dargestellt. Aber dann hat er damit argumentiert, dass es ja auch andere Studien gibt, also 10 weitere, die genau das Gegenteil sagen. Und dann ist mir wiederum eingefallen, dass ich ja als Data Analystin, also ich war quasi immer während meiner Zeit als Angestellte an der Quelle von Daten, immer wieder von Kunden, als ich noch in der Beratung gearbeitet habe, ich wurde immer wieder gefragt, ja, ich möchte das und das darstellen. Also der Kunde hat ein bestimmtes Ziel, was er einem Gremium erzählen möchte, eine bestimmte Geschichte im Kopf und wollte, dass ich die Daten dafür finde. Also nicht die Daten erst haben und dann gucken, was können wir daraus schlussfolgern, sondern andersrum. Und dann ist mir so richtig bewusst geworden, Daten haben Sinn und Zweck, wenn man sie richtig nutzt, aber sie können auch missbraucht werden. Ich glaube, gerade bei dem Thema Bitcoin-Energie und erneuerbare Energien ist die Lage halt nicht so klar. Und dann dachte ich, in dem Fall, um zu prüfen, ob Anreize da sind für den Ausbau erneuerbaren Energien, ist vielleicht praxeologische Denkweise sinnvoller, weil die kann ich halt nicht, die kann ich nicht irgendwie manipulieren. Siehst du das auch so?
Auf jeden Fall. Also das Problem ist ja, dass bei empirischen Untersuchungen, wie du sagst, ich kann mir immer irgendwelche Datenreihen zusammensuchen, die dann meine Theorie bestätigen. Und da ist eben das Problem, dass man eine Theorie hat und die Daten dann da reinpresst. Aber eigentlich sollte es ja, wie du sagst, anders sein, dass man eben die Realität hat und aus der Realität eine Theorie abbildet. Und genau das ist das, was eben Ludwig von Mises oder die Österreichische Schule auch kritisiert an den heutigen Ökonomen, dass sie nämlich eine empirische Sozialwissenschaft ist und keine handlungslogische, a priorische Handlungswissenschaft. Und das ist nämlich das, dass Mises dann eben ein Fundament aufstellt an logischen Schlussfolgerungen, die immer gelten müssen, sodass wir sagen können, wenn wir eine Theorie entdecken aufgrund von empirischen Methoden, dann muss die immer auch in dieses Grundgerüst passen der logischen Schlussfolgerung. Also die sind sozusagen ein tiefes Fundament, die sein müssen. Und bezüglich dem Energieverbrauch bei Bitcoin, da ist es natürlich jetzt ökonomisch so, Bitcoin braucht Energie und das ist quasi immer der Ausdruck des individuellen Miners quasi. Er möchte das ja machen, weil er sich eben einen größeren Ertrag erhofft und damit er quasi dann unternehmerisch einen höheren Gewinn hat, da hat er einen Anreiz zu, sucht er die günstigen Stromkosten. Das heißt, er ist auf der Suche nach der günstigen Energiequelle und da ist natürlich dann, das ist dann wieder ein physikalisches Phänomen, würde ich sagen, die Frage, was ist die günstigste Energiequelle, die eben durchgehend verfügbar ist. Ja. Aber den Rahmen, warum der Miner es macht und was für Anreize der Miner hat, der ist auf jeden Fall praxeologisch begründbar.
Ja, und das Spannende auch hier in meiner Diskussion mit meinem Gesprächspartner war, dass er meinte, ja, in Texas zum Beispiel ist Gas einfach die günstigste Stromquelle. Und dann war meine nächste Frage, ja, aber ist das ein Marktpreis oder ist das ein subventionierter Preis? Können wir wirklich sagen, dass es die günstigste Stromquelle ist? Weil wenn ich an die Physik denke, ja, etwas aus der Erde zu fördern, ist doch viel teurer, als wenn ich ein Wasserkraftwerk habe oder Strom aus Sonnenenergie. Also das ist ja schon, ohne dass ich mir jetzt die empirischen Daten anschaue, irgendwie logisch. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Also wenn du jetzt die Energiekosten betrachtest, das ist jetzt eher so ein Thema aus meiner aktuellen Arbeitsstelle, dann hast du ja operative Kosten und du hast Investitionskosten. Und du weißt ja jetzt nicht, was der Wasserdamm kostet zum Beispiel oder was das Solarpanel kostet. Und das ist aber ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil insgesamt stellen wir eben fest, wir wissen so viel nicht von den ganzen Prozessketten, die dahinter liegen, sodass wir eigentlich nur den aktuellen Marktpreis haben. Also wir bekommen eigentlich nur den Marktpreis des Energieversorgers. Der hat eine bestimmte Höhe und mit der müssen wir kalkulieren. Und der Energieversorger selbst wieder hat wieder die Anreize aufgrund von Technologien, dass er möglichst viel Gewinn macht, sodass er gucken muss, okay, ich möchte möglichst teuer verkaufen, möglichst günstig produzieren. Das heißt, die Produktion des Strompreises an sich ist gar nicht als Verbraucher mein großes Problem, sondern das ist die Herausforderung des Produzenten quasi. Und der hat quasi die marktwirtschaftlichen Anreize, möglichst günstig zu produzieren. Und das findet er natürlich raus über Versuch und Irrtum. Also er muss sich halt dann wieder anschauen, was kostet mich ein Staudamm, was kostet mich das Solarpanel. Und vielleicht wird er nach 10 Jahren feststellen, okay, vielleicht hat sich das Solarpanel so sehr viel vergünstigt, dass es jetzt eine neue Entscheidung braucht und dann muss er eben adjustieren und was Neues machen. Aber das ist genau das, was der Marktprozess macht. Also der geht ständig auf die Suche nach den günstigsten Preisen mit der erforderlichen Qualität und gibt es dann eben über den Wettbewerb auch bis zum Endkunden dann weiter. Deswegen ist es, allein die Komplexität der Frage macht es eigentlich so eine Diskussion sehr, sehr schwer, zu einem gemeinsamen Nenner zu kommen, weil jeder quasi im Dunkeln tastet quasi.
Ja, und
aber die Anreize sind trotzdem klar.
Ja, und empirische Daten geben das auch nicht her. Also empirische Daten sagen ja ganz vieles auch nicht. Deswegen, ja, finde ich praxeologisches Denken als mindestens als Ergänzung total sinnvoll. Aber man kommt ja eigentlich im Alltag überhaupt nicht damit in Berührung. Also weder in der Schule noch im Studium. Also ich bin zumindest nicht damit in Berührung gekommen und du ja auch nur auf eigenes Tun. Wieso glaubst du, ist das so? Wieso ist Praxeologie so ein Nischenthema?
Also auf der einen Seite glaube ich, dass es natürlich erstmal an irgendjemand kommen muss, der die Relevanz hat, das einzuführen, beziehungsweise der auch an einer entsprechenden Position ist, um das durchzusetzen. Und da glaube ich halt, dass es viel zu wenige gibt, die ein Interesse daran haben, die Praxeologie quasi zu lehren, weil sie sagt letztendlich, der Mensch ist frei, er handelt, er trägt seine Konsequenzen und das ist nicht so wirklich im Interesse von den Lehrenden beziehungsweise von den Herrschenden oder den Zentralbankern, die eben versuchen, immer an erster Stelle quasi, dass ihr Job, die versuchen zu erreichen, dass ihr Job benötigt wird. Also sie würden jetzt nie was vorschlagen, was sie selbst abschafft, aufgrund ihrer Anreize. Also quasi könnte man wieder praxeologisch erklären, warum sie nicht quasi davon überzeugt sind, das zu tun, weil es sie selbst abschaffen würde. Und das ist, glaube ich, so das große Problem. Sowohl jetzt bei Professoren, als auch jetzt bei Zentralbankern oder Lehrern oder ich war lange Zeit dabei, dass ich dachte, warum haben es mir meine Eltern da nicht erklärt, weil sie hätten ja quasi dann mein Wohl im Sinn haben müssen, aber sie kannten es natürlich auch nicht oder sie kennen es jetzt auch noch nicht, weil sie sich auch noch nicht damit beschäftigt haben. Und das ist dann schon krass, wie einfach die alltäglichen Dinge die Menschen so sehr davon ablenken, sich mit den Grundlagen unseres Seins oder unseres Handelns auseinanderzusetzen, jetzt mal ganz unabhängig davon, wie jetzt die Anreize im Bildungssystem oder im politischen System sind. Und das fand ich dann schon krass, dass ich einer der Ersten bin in meinem Umfeld, bis auf die Bitcoin-Community, der sich eben damit auseinandersetzt. Und ich glaube, das kommt jetzt aber immer mehr, weil die neuen Technologien, die wir haben, wie das Internet oder Bitcoin, sind natürlich auch alle dezentral, die ermächtigen das Individuum. Und dementsprechend sieht man ja, wer in der Gesellschaft profitiert von diesem praxeologischen Denken und wer eben nicht. Und deswegen wird sich das langfristig durchsetzen. Davon bin ich überzeugt.
Ja, deswegen habe ich auch gesagt, dass ich finde, dass ja, du schon zu den großen Denkern gehörst, weil es gehört viel dazu, der Erste in seiner Umgebung zu sein, der aus dem, ich sag jetzt mal, konditioniertem Denken ausbricht und sich neuen Themen öffnet. Und ich habe als Vorbereitung auf unser Gespräch auch mal ChatGPT gefragt, warum Praxeologie kaum bekannt ist. Und ich war so erstaunt, dass ich dir jetzt ein paar Antworten von ChatGPT vorlesen möchte und deine ja auf deine Antwort gespannt bin, weil ich glaube, der Blocktrainer hat es mal in einem seiner Streams gesagt, dass er das Gefühl hat, dass ChatGPT so ein bisschen ideologisch gefärbt ist und er manchmal lieber mit Grog redet. Und deswegen war ich so erstaunt, weil diese ideologische Färbung habe ich halt in den Antworten, die ich dir jetzt gleich vorlese, nicht gehört. Okay, also wie gesagt, ich habe gefragt, wieso kommt kaum ein Mensch mit Praxeologie in Berührung? Und drei Stichpunkte hörst du jetzt von mir. Erstens, sie ist methodisch unzeitgemäß. Praxeologie kollidiert mit dem heutigen Wissenschaftsideal, in Klammern Daten, Messbarkeit und so weiter. Und das ist für viele Fakultäten ein rotes Tuch. Was sagst du?
Das ist eben die Kritik der herrschenden Ökonomie, dass sie eben sagen, oder man kann Praxeologie quasi nicht beweisen, weil dann müsste man ja messen. Aber die Praxeologie sagt, man muss gar nicht messen, sondern nur nachdenken. Aber das ist eben genau dieser Methodenstreit, den Ludwig von Mises eben beantwortet hat. Was ist die richtige Methode? Ist es die richtige Methode, nachzudenken, was eine Handlung ist, oder eben zu messen? Und die behaupten eben quasi im Positivismus, also dass es nur Dinge gibt, die messbar sind, die real ja erfassbar sind. Und Mises sagt eben, wir brauchen einen methodischen Dualismus. Also in den Naturwissenschaften, da können wir Dinge messen, da ist es auch die richtige Methode, aber nicht, wenn es um Subjekte geht. Wenn es um Subjekte geht, müssen wir erstmal nachdenken, was ist überhaupt ein Subjekt? Und dann stellen wir eben durch Nachdenken fest, okay, es gibt gar keine Konstanten. Deswegen würde ich jetzt sagen, der das behauptet, der hat sozusagen den Methodenstreit oder den methodischen Dualismus nicht verstanden und auch nicht betrachtet, sondern er stützt sich eben auf das, was eben die vorherrschende Ökonomie sagt, eben die auf der, wie gesagt, eine empirische Sozialwissenschaft ist, eben Umfragen macht, Messergebnisse macht, aber das ist ja eigentlich schon klar, dass eben keine Regelmäßigkeit im menschlichen Handeln vorkommen kann, wenn man sich damit beschäftigt, was ein Subjekt ist und dass es sich eben von Steinen unterscheidet. Und ja, es dauert halt, glaube ich, noch, bis dann auch das anerkannt wird. Ich meine, die Mathematik, die Zahl Pi kann man ja jetzt auch nicht messen, weil sie hat unendlich viele Nachkommastellen. Dann könnte ich jetzt auch sagen, die Zahl Pi gibt's nicht. Aber als Mathematiker kann ich sehr wohl Pi beweisen und dann eben auch als Formel darstellen, obwohl ich sie jetzt nicht komplett ausführen kann. Aber solche Leute würden ja auch nie sagen, es gibt die Mathematik nicht oder so. Aber am Ende ist es eben das gleiche Vorgehen, dass man eben nachdenkt über die Welt und dadurch schon zu Schlussfolgerungen kommt.
Ja, als ich auch dein Buch gelesen habe, habe ich sofort an mein erstes Semester in meinem Wirtschaftsmathe-Studium gedacht, weil wir angefangen haben mit Logik. Also man hat ein Axiom und dann folgert man Dinge daraus. Genauso liest sich dein Buch. Ja, aber jetzt wird's spannender. Punkt 2 von ChatGPT. Die Praxeologie untergräbt Expertenautorität. Wenn wirtschaftliche Zusammenhänge aus dem Handeln selbst logisch folgen, dann braucht man weniger Modellexperten, werden viele politische Eingriffe fragwürdig. Praxeologie macht den Denkenden souverän und das ist institutionell nicht immer erwünscht. Also die Antwort habe ich sehr erstaunt.
Ja, das ist ja ungefähr das, was wir jetzt auch schon erarbeitet haben.
Ja, genau, was du gesagt hast.
Dieses Autoritätsargument eben in vielen Gründen oder Institutionen gilt, was eben die Praxeologie aber nicht herleiten kann, sondern im Gegenteil eben die Praxeologie sagt, das Individuum ist eigenständig und hat einen subjektiven Wertausdruck quasi. Und deswegen gibt es individuelle Bedürfnisse und eine zentrale Autorität kann nie wissen, was denn dezentral alles verlangt wird und wie alles dezentral funktioniert. Und deswegen wird die Autorität immer an der Realität scheitern quasi, weil sie eben unter Unsicherheit handelt. Und der Markt ist eben dieses Phänomen, der durch ganz viele Kooperationen eben dann den Fortschritt erst möglich macht, durch ganz viele Versuche und Irrtümer, eben dann sich immer mehr annähert an die Realität, obwohl man selbst die Realität nie ganz versteht, wenn man immer unter Unsicherheit handelt. Und deswegen ist eben das, was aus der Praxeologie im Folge ist, auch ein Stück weit ein Entdeckungsprozess, wie wir uns verbessern können, wie wir uns der Realität annähern können. Und Autoritäten geben halt immer vor, zu wissen, was zu tun ist. Und genau das wird eben widerlegt.
Und dann der dritte Punkt, den ich dir vorlesen möchte, die tiefere Antwort. Fast niemand begegnet der Praxeologie, weil sie nicht darauf abzielt, Systeme zu legitimieren, sondern Denken zu schärfen. Sie fragt nicht, was sollen Menschen tun, sondern was folgt logisch daraus, dass Menschen handeln? Und diese Frage ist still, radikal, dauerhaft unbequem.
Ja, sehr gute Antwort. Also was soll ich noch sagen? Deswegen heißt mein Buch ja auch Eine Revolution der Denkart, weil es ja einfach ein neues System ist, was aber durchgängig
das
Denken verändert. Und ich habe mich an den Begriff orientiert, an der kopernikanischen Wende, also der Idee, dass nicht die Sonne sich um die Erde kreist, sondern die Erde um die Sonne, hat eben auch Weltbilder zerstört. Und genauso ist es eben auch mit der Praxeologie, dass eben hier festgestellt wird, es dreht sich nicht alles um die Herrschaft, sondern eben um das Individuum, um die Kooperation, um die Präferenzen des Individuums und verändert dadurch eben die Welt und nicht aufgrund von zentraler Planung oder zentraler Ideologien. Und natürlich ist es unbequem, aber man kann ja auch fragen, warum ist die Welt noch nicht so? Aber man merkt eben dadurch auch, dass die Welt eben ständig im Wandel ist und im Prozess, dass neue Ideen eben sich überlagern oder mit alten Ideen. Und ich finde, man merkt, dass man so Teil des Evolutionsprozesses ist auf einmal. Eben, dass man eben merkt, okay, hier kommen neue Ideen hoch, hier kommen neue Technologien hoch, wie zum Beispiel Kryptographie, die eben dieses ganze dezentrale System dann eben bestärken. Und wie eben alles so im Wandel ist. So, das finde ich total spannend dann. Wie man eben dann die Welt total anders wahrnimmt, weil natürlich muss man dann durch die neuen Ideen auch dann eigentlich eine ganz andere Geschichte interpretieren.
Ja, total. Ich habe manchmal auch das Gefühl, wir leben, also gedanklich, wir Bitcoiner irgendwie in der Zukunft. Und gerade mit solchen Denkschulen wie der Praxeologie wird es irgendwie nochmal krasser. Ja, aber siehst du irgendwo auch Grenzen bei der Praxeologie? Gibt es etwas, was sie nicht leistend erklären kann, wo du dann trotzdem noch auf Empirie zurückgreifen würdest?
Die Praxeologie beschreibt ja erstmal nur. Das heißt, sie kann aber keine Vorhersagen machen, beziehungsweise nur in sehr, sehr begrenztem Maße. Wenn dann überhaupt nur qualitativ und nicht quantitativ. Das ist dann eben die Aufgabe von dem unternehmerisch handelnden Individuum, beziehungsweise von Unternehmern, um eben sich bestimmten Dingen oder Bedürfnissen oder Produkten anzunähern. Welches Produkt erfolgreich sein wird, kann zum Beispiel jetzt kein Praxeologe sagen. Sondern es muss eben ausprobiert werden. Aber ich kann sehr wohl sagen, dass der Mindestlohn zu Arbeitslosigkeit führt zum Beispiel, weil eben dann tendenziell eben die Löhne nicht bezahlt werden können und deswegen eben die Mitarbeiter eben entlassen werden, weil es sich nicht lohnt oder dann durch Roboter ersetzt werden. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie viel mehr Arbeitslosigkeit durch die Erhöhung des Mindestlohns entsteht.
Und wenn du entscheiden dürftest, also wo Praxeologie ab morgen mehr zum Einsatz kommt oder wer dein Buch lesen sollte, wer sollte es tun?
Ich habe hier eine ganze Liste vorbereitet, weil du ja mich die Frage vorbereitet hast.
okay, jetzt bin ich gespannt.
Ich glaube nämlich, dass es sehr, sehr viele Bereiche betrifft, nämlich eigentlich fast alle Bereiche, wo irgendwelche Autoritäten meinen, sie hätten das Sagen oder die Weisheit. Das heißt, wir hätten einmal die Politiker, wenn sie wirklich Wohlstand und soziale Gerechtigkeit schaffen wollen, dann müssen sie eben auf die marktwirtschaftlichen Prinzipien zurückgreifen, dass eben die Produktivität möglichst hoch ist, dass eben auch gehaftet wird für Entscheidungen. Das macht nämlich der Unternehmer. Dann haben wir die Ökonomen, die natürlich aktuell auf der falschen Methode basieren. Wir haben es jetzt ein paar Mal gehabt, aber die müssen eben quasi die Theorie neu überdenken. Dann haben wir die ganzen Investoren, die quasi drüber nachdenken müssen, was ist überhaupt ihre Referenzgröße für Erfolg, also quasi für die Rendite. Macht es überhaupt Sinn, jetzt quasi ein inflationäres Geld zu nehmen für ihre Messbarkeit des Erfolgs, oder ist es nicht besser, ein deflationäres Geld zu nehmen? Wir haben die Unternehmer, die natürlich auch auf die Wirtschaftlichkeitsrechnung angewiesen sind, die sich natürlich auch fragen müssen, warum steigt mein Bilanzwert, obwohl ich jetzt vielleicht nicht unbedingt viel mehr verkauft habe, sondern weil einfach der Immobilienwert zum Beispiel gestiegen ist. Dann haben wir die Banken, die natürlich auch das praxeologische Wissen verstehen sollten, um zu verstehen, warum ein Teilreservesystem fragil ist und eben deswegen sehr unsicher ist für ihr eigenes Fortbestehen, falls jetzt zum Beispiel eben eine Liquiditätskrise kommt oder eine Bankenkrise. Dann haben wir die Psychologen aus meiner Sicht. Also ich glaube, dass viele psychologische Probleme in der heutigen Zeit kommen, weil die Ideen der Menschen nicht zu den Taten passen oder zu dem, das, was ihnen erzählt ist, passt nicht zu dem, was Menschen tun, und dass deswegen eine große Verwirrung entsteht. Und ich glaube, dass sehr viele Psychologen eben mit der Hilfe der Praxeologie noch viel besser eben die Menschen an der Hand nehmen könnten, um die Realität zu verstehen, eben durch diese handlungslogischen Gesetzmäßigkeiten. Dann glaube ich, die Journalisten können davon profitieren, weil die natürlich eigentlich das Ziel haben sollten, erstmal nur zu beschreiben, was denn passiert, ohne zu werten. Und da gibt die Praxeologie eben aufgrund ihrer Schlussfolgerung eigentlich auch also Wörter, um zu beschreiben, ganz wertneutral, um ihre Arbeit da zu unterstützen. Dann haben wir die Juristen, weil natürlich stellt sich auch die Frage, was ist Recht und Unrecht. Aus meiner Sicht ist es da sehr, sehr ähnlich wie bei den Ökonomen. Da ist die Frage, setzen wir jetzt Recht und pressen die Realität da rein, oder schauen wir uns die Realität an und legen darauf unsere Rechtsprechung aus? Also quasi schauen wir, welche Handlungen möglich sind. Wie lange die Liste ist, ja noch ein bisschen.
Wie lang ist die Liste? Weil eigentlich könnte man ja sagen, alle sollten dein Buch lesen,
Leo. Einen Punkt habe ich noch, der vielleicht ein bisschen relevant ist. Ich glaube, Physiker, ich habe so ein bisschen mich mit Quantenphysik beschäftigt, und da ist ja das Problem, dass die Messung das Ergebnis beeinflusst. Und die Physik hat aber als Annahme, dass man Experimente wiederholen kann. Und die Praxeologie selbst sagt aber, es gibt nur eine Realität, die nicht wiederholbar ist. Und ich glaube, die Physik stößt eben in der Quantenphysik an ihre Grenzen und könnte da eben auch durch die praxeologischen Erkenntnisse, dass es nur eine Realität gibt, dass Handlungen natürlich das Ergebnis beeinflussen, weil eine Handlung eine Konsequenz hat, dass man eben da die Grundlagenphysik nochmal anders verstehen könnte.
Okay, spannend. Ich spüre schon die Kritiker, die sagen, oh, das, da gehe ich jetzt nicht mit. Aber es ist ein spannender Gedanke auf jeden Fall. Ja.
Ja. Und zuletzt habe ich jetzt noch Eltern und Individuen. Wie du sagst schon, ich glaube, jeder wird dadurch reifer im Umgang mit seiner Umwelt. Und bei Eltern ist natürlich dann immer die Frage, wie erziehe ich jemand, oder? Weil ein Kind ist erstmal immer abhängig. Genau so jetzt vielleicht ein Bürger erstmal jetzt abhängig ist in einem System, wo es Schulpflicht gibt oder Rentensysteme, sodass man eben auch dann als Familie überlegen muss, okay, wie kann ich jemand quasi in dieses Denken hineinerziehen, selbstständig zu denken? Weil das ist, glaube ich, eine super spannende Frage, wie man da quasi das Menschsein nochmal auf eine neue Ebene bringen kann, wenn man eben dann eben lernt, sein Handeln zu reflektieren und eben nicht mehr auf Autoritäten zu hören, weil die Eltern sind natürlich immer auch eine Autorität.
Ja, also ich kenne jetzt keine Elternratgeber, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch fehlt, der Aspekt. Wie erziehe ich mein Kind zu selbstständigem Denken? Vielleicht irre ich mich auch. Aber streng genommen ist die Praxeologie ja keine Weltanschauung, sondern erstmal nur eine Denkart oder Analyseform. Aber ich kenne Praxeologie eben nur aus dem Kontext bisher Ludwig von Mises, beziehungsweise dann auch im größeren Kontext Libertarismus. Ist Praxeologie nur für Libertäre?
Also aus meiner Sicht sind es mehrere Ebenen. Die Praxeologie beschreibt eben nur, welche Konsequenzen eine Handlung sein kann. Und der Libertarismus ist dann eine Theorie, die darauf aufbaut, die eben sagt, okay, dann ist die Kooperation rechtens und die Gewalt unrecht. Und deswegen bauen wir darauf quasi eine Gedankentheorie auf, wie eine gerechte Welt aussieht in der Theorie. Nämlich wenn alle das Eigentum der anderen respektieren und wir nur Marktwirtschaft haben und überall kooperiert wird und jeder die Konsequenzen seiner Handlung selbst trägt. So ist erstmal die Unterscheidung. Das eine beschreibt und das andere wertet dann schon, dass man sagt, okay, dann ist ja die Kooperation das Bessere als die Gewalt. Also möchte ich nur die Kooperation haben. Und dann schießt man sich eben darauf ein, wie kann man dann kooperativ Versicherungen lösen, Feuerwehr lösen, Krankenhäuser lösen, den Straßenbau lösen, die Erziehung lösen und stellt halt fest, es ist in der Theorie eigentlich auch alles möglich, denn sobald der Mensch eben es will und es tut, passiert das freiwillig. Die Menschen müssen es halt wollen. Aber ich persönlich finde den Libertarismus-Begriff jetzt nicht so super, weil aus meiner Sicht ist der Mensch ja aufgrund der praxeologischen Erkenntnisse immer schon frei in seinem Tun. Also egal in welchem politischen System wir leben. Also egal, ob jetzt offiziell der Kapitalismus ist oder der Sozialismus oder der Interventionismus oder die soziale Marktwirtschaft oder die Demokratie oder wie auch immer du es nennen willst, der Mensch ist ja immer frei, anders zu handeln von heute auf morgen, egal wie das jetzt von außen gebrandet wird. Deswegen würde ich jetzt sagen, es ist eigentlich zu jedem Zeitpunkt bereits Anarchie. Die Frage ist, warum entscheiden sich aktuell nicht so viele in allen Lebensbereichen für die Kooperation, sondern auch für den Interventionismus, also für den Eingriff in die Kooperation.
Wir steigen gleich noch tiefer in das Thema Libertarismus ein, weil das ein Thema ist, was mich brennend interessiert und was ich zugegeben, glaube ich, noch nicht gut genug verstehe. Aber würdest du sagen, dass man Praxeologie auch mit einem starken Sozialstaat kombinieren kann? Kann man praxeologisch denken und trotzdem einen starken Sozialstaat fordern?
Oder ist das nicht also gesprochen? Die Praxeologie ist ja unabhängig davon, ob man jetzt einen Sozialstaat will oder nicht. Es ist ungefähr so, wenn ich jetzt sage, ist die Physik mit der Atombombe vereinbar? Und also die Physik ist immer da. Die Praxeologie ist auch immer da. Die Frage ist halt, was man dann tut. Deswegen hat es jetzt erstmal nichts miteinander zu tun. Der Sozialstaat heißt halt dann mit den handlungslogischen Erkenntnissen, es werden Mittel von friedlichen Menschen abgezogen, um zu verteilen und vorgeblich für Leute, die eben in Not sind oder zuvor schon abgeben mussten. Das ist dann die Beschreibung. Und ob man das jetzt will oder nicht, ist aber wieder subjektiv. Die Frage ist, warum wollen es Menschen oder warum wollen es Menschen nicht?
Ja, das mit der Physik und der Atombombe ist ein gutes Beispiel, beziehungsweise ein guter Vergleich. Und was ist Libertarismus für dich? Der Begriff ist ja, ich würde behaupten, in der breiteren Bevölkerung ziemlich negativ behaftet. Siehst du das auch so?
Ja, das ist auch. Also, es ist halt natürlich immer ein Problem. Das Problem hatte Ludwig von Mises auch mit dem Praxeologiebegriff. Also, wenn du einen Begriff nimmst, den alle kennen, dann ist der halt schon besetzt mit irgendeiner Bedeutung. Und wenn du einen neuen Begriff nimmst, dann kennt ihn niemand. Und so ähnlich ist es ein bisschen mit dem Libertarismus. Also, wenn er besetzt ist, dann ist er scheinbar negativ besetzt, weil es den maßlosen Kapitalismus vielleicht beschreibt oder die komplette Marktwirtschaft, die ja auch sehr negativ besetzt ist bei vielen. Deswegen verwende ich den Begriff gar nicht so gern. Also ich sage, ich bin für Kooperation und gegen Gewalt und die meisten Leute stimmen da auch zu. Aber wenn man halt ausführt, was in unserer Gesellschaft alles nicht unter Kooperation läuft, dann sieht man erstmal, wie andere Leute eben mit zum Beispiel Schulzwang oder Schulpflicht eben beurteilen. Und dann merkt man eben, hey, die sind gar nicht immer für Kooperation, sondern in manchen Bereichen eben auch dann für Gewalt. Und ist es negativ belegt? Wahrscheinlich ja, auch wegen, weil das Thema irgendwie dann schon Zeit braucht, um zu verstehen. Und Überschriften oder Newsartikel haben einfach nicht diese Tiefe. Und dann ist es natürlich einfacher, irgendwie den Menschen Angst zu machen. Es ist was Neues, es ist was Unbekanntes. Und so werden die Themen das dann eben so besetzt. Es ist ja so genauso wie der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft, die dann verteufelt werden, weil sie anscheinend unsozial sind, anscheinend ungerecht, anscheinend gierig und anscheinend nicht nachhaltig und so weiter und so fort. Aber bei genauerem Hinsehen ist es halt der Gegenteil der Fall, weil die Kooperation ist sozial, die Kooperation ist nachhaltig, die Kooperation ist nicht gierig, weil beide profitieren. Also eigentlich ist alles recht schnell widerlegbar, aber die Menschen glauben es halt trotzdem.
Und wenn du jetzt Libertarismus für diejenigen, die sich noch null damit beschäftigt haben, definieren müsstest, wie würdest du es beschreiben?
Ja, der Libertarismus ist ein System des Zusammenlebens, wo jeder eben Eigentumsrechte hat und auch seine Eigentumsrechte respektiert werden und deswegen eben durch unternehmerisches Handeln die maximale Produktivität für den maximalen Wohlstand entstehen kann. Also es ist schon irgendwo eine Utopie, aber jeder kann ja seinen Teil dazu beitragen, dass es eben auch dann zu dieser friedlichen Welt kommt.
Also hältst du es tatsächlich für eine Utopie? Also glaubst du, es wird irgendwann, ich sage jetzt mal in 200 Jahren, 1000 Jahren, diesen Zustand geben? Oder glaubst du, es ist komplett unrealistisch?
Ich kann ja nur mein Handeln beeinflussen. Und ich kann schon dafür sorgen, dass ich möglichst oft die Kooperation wähle und nicht die Gewalt oder den Zwang und die Umverteilung. Was ich aber auch sehe, ist, dass es eben immer Menschen gibt, die sagen, okay, die Gewalt ist mir wichtiger, ich habe kurzfristige Ziele, deswegen mache ich es. Und ich glaube, man wird diese Menschen nie zwingen können zur Kooperation. Das heißt, es wird immer kurzfristig Konflikte geben über Ressourcen, die eben gewaltsam entnommen werden. Die Frage ist halt, welche Leute haben diese Anreize, beziehungsweise wie kann man sich davor schützen? Es gibt ja dieses Buch Soft War im Bitcoin-Bereich, wo eben das beschrieben wird, dass also es werden jetzt eigentlich Konfliktszenarien beschrieben, beziehungsweise Kriegsführung eigentlich, dass man eben sagt, okay, die Kosten für die Verteidigung müssen möglichst gering sein und die Kosten für einen Angriff müssen möglichst hoch sein, damit eben der Angriff nicht passiert. Weißt du, was ich meine?
Mhm, ja.
Ja. Und so sehe ich das auch, dass eben wir brauchen quasi Technologien und Systeme, die eben einen gewaltsamen Vorgang nicht incentivieren und keine Anreize dafür schaffen, weil eben die Erfolgschance zu gering ist und weil die Verteidigungsmöglichkeit zu einfach ist. Und da glaube ich schon, dass wir als Menschheit extreme Fortschritte machen werden, wegen Bitcoin, wegen Kryptografie, vielleicht auch durch anderes Waffenrecht, dass eben diese Extremszenarien, dass eben extreme Bevölkerungsgruppen ausgebeutet werden oder extreme Kriege entstehen, die länger anhalten, eben nicht mehr stattfinden können, weil eben die Ressourcen dafür gar nicht mehr sich zusammengeklaut werden können.
Ja, das ist auch ein bisschen meine persönliche Hoffnung. Und der Grund, warum ich mit dir über Libertarismus sprechen wollte, ist, weil ich persönlich sehe, oder ich denke, das sehen auch viele, selbst diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so systemkritisch sind, unser System und die Art und Weise, wie Regierung funktioniert und wie der Bundestag funktioniert, ist ein bisschen klein geworden, in dem Sinne, dass Anreize da sind für Fehlverhalten, also für Unwahrheit sprechen, Lügen, Entscheidungen treffen, die nicht im Sinne, nachweislich nicht im Sinne der Bevölkerung sind, zumindest nach Wahlergebnissen. Solche Dinge sind ja jetzt passiert in der Vergangenheit. Darauf will ich jetzt auch gar nicht ins Detail drauf zu sprechen kommen, aber man sieht, irgendwie sind Anreize falsch. Das heißt, irgendwie ist das System nicht so gut, wie es vielleicht sein könnte, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wir mal in einem System, wie auch immer das aussieht, leben, in dem derjenige einen Vorteil hat, der die Wahrheit spricht. Also ich kann mir das zumindest vorstellen, ich weiß nur nicht, wie man es durchsetzen könnte oder wie es durch, ich sage jetzt mal, innere Prozesse dazu kommen könnte, dass wir irgendwann da landen. Weil wenn ich jetzt an die nächste Bundestagswahl denke, dann kann ich mir vorstellen, was passieren wird. Also rechte Parteien werden immer stärker, vor allem auch, weil die Menschen unzufrieden sind. So, und angenommen, die AfD käme jetzt in den Bundestag, was passiert dann? Naja, ich befürchte, dass die Probleme der Menschheit und die Probleme Deutschlands so groß sind, dass auch diese Partei sie nicht lösen wird. Und was passiert dann? Also die Antwort habe ich nicht. Und dann, ja, umgebe ich mich mit Bitcoinern, viele davon, nicht alle, aber viele davon sind libertären Gedanken nicht abgeneigt. Ist das eine Richtung, in die wir denken sollten? Und Libertäre würden sagen, ja, auf jeden Fall. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, ich würde es einfach nur besser verstehen. Ich denke, dass wir uns grundsätzlich für neue Denkrichtungen öffnen sollten. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem dieses Argument, dass im Bundestag quasi die Anreize falsch sind oder zunehmend falsch. Die Frage ist ja, war sie jemals richtig? Das ist, glaube ich, so eher das große Problem, die große Fragestellung, weil eigentlich seit, also Demokratie kommt ja auch von Herrschaft, Krati heißt herrschen, und eigentlich seit es die Demokratie gibt, ist ja quasi, ist ein Herrschaftsprinzip und kein Kooperationsprinzip. Und aus meiner Sicht sehen wir eben jetzt nur die Auswüchse im Extremstadium, sodass sie für jeden offensichtlich sind, aber es war ja eigentlich schon von Anfang an quasi immer so, dass die Mehrheitsmonopolprivilegien sich gegeben hat und durchgesetzt hat. Deswegen glaube ich schon, dass wir, wie du sagst, eben komplett neue Denkweisen brauchen. Und der Libertarismus spricht sich eben dann auch für Dezentralität aus, eben durch die Bestärkung des Individuums. Und ich glaube, wenn wir diesen Mittelsmann oder diesen Bundestag dann rausnehmen in unserem Denken, dann ist eben die Eigenverantwortung wieder im zentralen Mittelpunkt. Und das betrifft eben dann auch alle Lebensbereiche, die vermeintlich aktuell vom Staat übernommen werden, wie die Bildung, die Vorsorge, die Altersvorsorge, die Familien, die Sicherheit des Eigentums. Überall kann man sich ja überlegen, okay, wie würde ich das jetzt selbst machen, wenn ich es machen muss? Oder wenn ich wirklich vom Staat verlassen werde? Und ich glaube, gerade auch wir als junge Generation, wir stellen in den nächsten Jahren noch viel häufiger fest, dass hier sehr, sehr wenig für uns läuft. Weil die Immobilien werden teuer, wir zahlen in Rente ein und kriegen keine. Es werden immer mehr Rentner, die sich natürlich bei den Wahlen wieder so positionieren, dass ihnen weniger weggenommen wird, also weniger Ansprüche weggenommen werden, die sie vermeintlich haben. Und deswegen stellt sich schon die Frage, wie gehen wir als junge Generation damit um? Und ich glaube, eine friedliche Lösung ist eben, dass wir mehr Dezentralität und mehr eigene Initiative einbringen. Nicht politisch, nicht durch Petitionen, nicht durch Wahlen, nicht durch Demonstrationen, sondern eben durch produktives, dezentrales Handeln. Eben dadurch, dass wir eigene Familien aufbauen, dadurch, dass wir Freundschaften pflegen, Freundschaften aufbauen, uns Lager, ich weiß nicht, was der Plural ist, dass wir uns Sicherheiten als Bestand aufbauen.
Lager klingt richtig.
Ja, ich weiß es noch aus dem Maschinenbau. Das eine ist das, was sich dreht, und das andere ist der Schuppen. oder also zum Beispiel auch diese Begriffe Parallelgesellschaft oder Gated Community, die sind auch so negativ belegt, aber eigentlich, wenn Menschen die Wahl haben, dann ist ja genau das, was entsteht. Es entstehen verschiedene Vereine, es entstehen verschiedene soziale Strukturen, es entstehen verschiedene Lebensarten. Und das würde ich dann, glaube ich, anstreben. Also nicht versuchen wollen, die Politik zu beeinflussen, weil das ist aus meiner Sicht verlorene Lebensmühe. Einfach guckt, wie man sich selbst in dem System zurechtfinden kann.
Ja, wenn ich jetzt auf mein altes Umfeld blicke oder an Kommilitonen denke aus meinem Studium oder einfach nur so ein bisschen die Medien beobachte, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das eine Denkrichtung ist, in die die meisten gehen. Und gerade Frauen, so nehme ich es zumindest wahr, öffnen sich dem Gedanken quasi überhaupt nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass es halt viele negative Klischees gibt zum Libertarismus, die stimmen oder auch nicht, aber die zumindest das Gefühl hinterlassen, dass Libertarismus oder libertäres Denken nur was für Egoisten ist, kein Raum hat für Mitgefühl, kein Raum hat für Nächstenliebe, um den Begriff auch zu verwenden. Würdest du dem zustimmen oder kann man es vereinbaren?
Also der Libertarismusbegriff schreckt schon ab, das kann ich schon verstehen, weil er natürlich auch ein sehr theoretischer Begriff ist wahrscheinlich, womit man sich tiefer beschäftigen müsste oder was einfach begrifflich schon belegt ist. Aber das kann natürlich auch unsere Aufgabe sein, dass wir genau das irgendwie anders framen. Also dass wir aufzeigen, dass die Kooperation sozial ist, zum Beispiel. Also wie soll eine Kooperation asozial sein? Oder wie soll eine dezentrale, friedliche Lebensform unsozial sein oder die Gemeinschaft, die Gesellschaft zerstören, gegen das Gemeinwohl, wenn doch alle davon profitieren. Da kann man, glaube ich, schon Geschichten erzählen oder Argumente emotional aufladen, sage ich mal, die das Ganze dann eben umkehren. Und natürlich können die Menschen weiterhin daran glauben, dass es nicht so ist, aber dann werden sie halt auch wieder ihre Konsequenzen davon ertragen müssen. Weil was ist die Alternative? Dass sie sich nicht damit beschäftigen, dass sie dann weiter an den Staat glauben und sich weiter darüber aufregen, dass nichts, das Geld und ihre Ressourcen vorne und hinten nicht reichen, dass sie im Alter einsam sind. Also klar, man kann lange so eine Illusion aufrechterhalten, aber empfiehlt sich halt nicht, oder?
Ja, aber nochmal direkt gefragt, ist Libertarismus unsozial?
Ja, in der Theorie nicht. Also in der Praxis aber auch nicht, weil es ja die Kooperation. Also ob du jetzt sagst unsozial oder ressourcenverschwenderisch, aber es ist ja immer das Gegenteil. Es bestehen ja immer die Anreize zur Kooperation. Weil durch Kooperation profitiert man. Es entstehen die Anreize für ressourcenschonendes Handeln, weil dadurch der Gewinn maximiert wird, indem man Ressourcen einspart. Also wenn du genauer hinschaust, dann ist nichts wahr, was man dem Libertarismus vorwirft. Das Einzige, was richtig ist, ist, dass es eben Eigenverantwortung gibt. Und dass das eben viele Menschen abschreckt und dann eben sie sagen, das wollen sie nicht. Aber wenn sie keine Eigenverantwortung wollen, dann wollen sie, dass man ihnen was gibt und das muss dann halt gewaltsam passieren. Das ist wieder diese logische Argumentation. Es gibt nur diese zwei Wege. Entweder du handelst eigenständig und kooperativ oder eben du zwingst andere dazu, Gewalt zu verüben, dass du das bekommst, was du willst. Aber es gibt keinen dritten Mittelweg. Das ist irgendwie auch so die harte Wahrheit.
Ja, es ist spannend, sich das mal so vor Augen zu führen. Und ich glaube, das zeigt auch gut, wie wenig Libertarismus eigentlich verstanden wird. Ja. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Klischees, die nicht stimmen über den Libertarismus?
Ja, dass der Unternehmer der Gierige ist und seine hohen Preise durchsetzt, das ist, glaube ich, immer so das Gängigste, dass eben er als Feindbild gesehen wird, obwohl er eigentlich der ist, der ganz viele Kooperationen organisiert, der im Wettbewerb steht, der im Risiko steht, der Innovationen hervorbringen muss, der auch organisatorische Dinge zu bewältigen hat. Und deswegen ist, das sagt auch die Praxeologie, eben der unternehmerisch ist, der gestaltet, der eben sehr, sehr wichtig ist für eine funktionierende Wirtschaft, weil er eben Verantwortung übernimmt und die Entscheidung dann auch mitträgt beziehungsweise dafür haftet. Und das ist quasi so die andere Denkrichtung, auf die man sich erstmal einlassen muss, dass der Unternehmer nicht der Böse ist, sondern dass der Gute ist. Mhm. Und dass die zentrale Planwirtschaft eben nicht die Guten sind, die hier für Sicherheit sorgen, sondern es sind die eben alle anderen quasi ständig gängeln und was wegnehmen und eingreifen in denen ihre unternehmerische Freiheit. Und das Ganze dann eben auch noch als gut und richtig und wichtig und sozial und nachhaltig framen. Aber sowohl die Logik als auch mittlerweile die Empirie über die vielen sozialistischen Versuche zeigen eben, dass es eben nicht stimmt. Es hat immer zu Massenarmut und Kriegen und massiven Konflikten geführt. Und deswegen, also die Logik, die Empirie, viele Religionen, Glaubensreligionen sagen ja auch alle, zum Beispiel durch die 10 Gebote, du sollst nicht stehlen. Und es liegt eigentlich so, in so vielen Dokumenten liegt eigentlich schon die Wahrheit drin. Du kannst zum Beispiel auch die amerikanische Unabhängigkeitserklärung nehmen, ja, wo als erstes drin steht, jeder darf sagen, was er will und jeder darf sich selbst verteidigen. Also das ist ja in so vielen Dokumenten der Menschheit, wo es immer wieder darum ging, sich aus der Knechtschaft zu befreien, steht drin, du sollst nicht stehlen, sondern du sollst friedlich sein. Und dann kommen halt immer wieder neue Bewegungen, die das Gegenteil behaupten oder behaupten, sie könnten es besser machen, aber es stimmt halt nicht.
Ja, auch das, was du anfangs angesprochen hast, dass der Unternehmer als Feindbild gesehen wird. Jetzt, wo ich selbstständig bin, spüre ich das tatsächlich noch mehr. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit Behörden telefoniere, dann bin ich immer jemand, der nicht dazugehört. Also ich habe das Gefühl, man lässt mich das auch spüren. Und auch die Diskussionen, die ich so in den Medien verfolgt habe, also Bundestagsdiskussionen auch, die fand ich super erschreckend, weil da tatsächlich ein ganz großes Feindbild aufgebaut wurde in meiner Wahrnehmung zum Thema Unternehmertum. Das ist krass, weil, ja, wie soll man denn einen Sozialstaat, wenn man ihn denn will, ja, das sage ich jetzt ganz wertfrei, wie soll man das denn aufrechterhalten? Ohne eine funktionierende Wirtschaft, ohne Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen, Wohlstand schaffen, das ist ein Riesenwiderspruch. Ja.
Ja, also die graben halt an der Hand, der sie füttert und ja. Das kann eigentlich gut gehen.
Ja. Ich stelle jetzt nochmal eine hypothetische Frage. Wenn du jetzt morgen anfangen könntest, Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung hättest, wo würdest du libertäre Ideen als erstes umsetzen, an welchen Stellen?
Also es widerspricht sich so ein bisschen, weil man hat natürlich nicht...
Ja, stimmt. Also, ja.
Ich habe ja nicht die Macht, etwas umzusetzen oder zu planen, aber ich könnte natürlich mich an einem Ort platzieren, wo ich viel Reichweite habe vielleicht. Ja? Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich hätte 20.15 Uhr im linearen Fernsehen, wenn man es jetzt noch gibt, dann wäre wahrscheinlich schon das Thema Zins und Geld das prägnante Thema, weil daran orientiert sich halt die komplette Gesellschaft, die komplette Wirtschaft. Ich hatte zum Beispiel jetzt über Weihnachten das Thema über Nachhaltigkeit wieder mit einem Verwandten und es ging halt darum, wenn er wirklich für Ressourcenschonung ist, dann muss er ja auch für einen hohen Zins sein, weil dann lohnt sich ja nicht, das Geld auszugeben oder für Ressourcen auszugeben, sondern eben einfach nur zu sparen. Hat er dann auch verstanden. Und das sind, glaube ich, so die Dinge, dass eben, wenn wir Nachhaltigkeit wollen, wenn wir sozialen Frieden wollen, wenn wir Kooperation und Wirtschaftlichkeitsrechnungen wollen, wenn wir Produktivität wollen, dann brauchen wir ein stabiles Geld. Und das würde ich, glaube ich, noch emotionaler an entsprechenden Stellen eben platzieren, dass eben das Thema Deflation, was mir auch persönlich wichtig ist, dass das eben allen zugutekommt, eben den Schwächeren, aber auch den Starken, dadurch, dass eben alles günstiger wird und wir uns allgemein immer mehr leisten können, weil wir die höhere Produktivität haben.
Ja, die Gedanken, die du gerade erzählt hast, die sind Bitcoinern, glaube ich, gut bekannt. Aber was müsste passieren, dass diese Gedanken breiter verstanden werden? Würdest du sagen, unsere Gesellschaft ist schon bereit dafür?
Die Frage ist, wird sie jemals aus Neugier lernen oder immer aus, oder muss es der Schmerz sein? Das ist, glaube ich, eher so die Frage, weil wenn du sagst, du gibst mir jetzt die beste Sendezeit, dann muss ich ja auch davon ausgehen, dass die Leute bereit sind, zu lernen zu wollen. Das sehe ich aber auch nicht so in der Breite, beziehungsweise die schalten dann ab oder lassen sich eben von anderen Sachen berieseln. Deswegen glaube ich, braucht es oftmals erst die Krise. So auch dieses Mal, glaube ich. Also ich glaube, wir können nicht mehr machen, als einfach nur die guten Ideen verbreiten und aufzeigen, dass wir durch unser Weltverständnis eben jetzt erfolgreich sind, beziehungsweise jetzt keinen größeren Nachteil erfahren als sie. Weil das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir uns vom deflationären Geld abwenden, ist, dass wir auch wieder nur auf dem inflationären Geld sind und dann haben wir die gleichen Probleme wie sie. Dass eben alles teurer wird, dass wir uns nichts sparen können, dass die Vorsorge schwieriger wird, dass die Finanzierung der Familie schwieriger wird. Also durch ein deflationäres Asset, was man sich selbst wählt, hat man erstmal nur Vorteile beziehungsweise eine weitere Option, um nicht auf nichts garantiert zu verlieren, sag ich mal.
Also würdest du sagen, nein, die Gesellschaft ist nicht bereit, aber die Krise wird sie bereit machen? Das habe ich so ein bisschen rausgehört bei dir.
Also die Krise wird sie auf jeden Fall bereit machen. Die Frage ist halt, wie viele schaffen es davor? Ich könnte jetzt die Arche Noah zitieren, oder? Das haben auch nicht alle Tiere auf die Arche geschafft.
Ja, die Einhörner vor allem nicht.
Ja.
Ja, ich habe einen interessanten Tweet oder Post gesehen auf X. Damals hat man ja noch Tweet gesagt, heute sagt man Post. Und der hat mich ein bisschen irritiert. Also du hast ja viele, viele gute Posts auf X schon veröffentlicht. Also große Empfehlung, dir auf X zu folgen. Den Link, den verlinken wir in der Videobeschreibung. Bin mal gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ich übersetze, du hast ihn auf Englisch gepostet. Weder Bitcoin noch Libertarismus liefern die Antwort, ruhig auf dem eigenen Grundstück zu sitzen, verleiht dem Leben keinen Sinn. Sind wir bereit für diese Diskussion? Was ging dir durch den Kopf, als du das gepostet hast, Leo?
Es war wahrscheinlich irgendwann rund um die Zitadelle, weil ich eine spannende Diskussion hatte auf der Fahrgemeinschaft. Und zwar ging es halt auch um Glauben und Gott. Und die andere Person konnte damit gar nichts anfangen. Und ich habe gesagt, das hat schon wichtige Züge, damit Gesellschaft funktionieren kann. Und anschließend, als ich dann darüber nachgedacht habe, wie ich das jetzt nochmal erklären wollen würde, habe ich eben so ein Drei-Schichten-Modell für mich entworfen, dass eben ganz unten ist die Praxeologie, die eben jetzt nur Handlungen beschreibt, aber noch nicht bewertet. Drüber steht dann eben der Libertarismus, der sagt, die Kooperation ist Recht und die Gewalt ist Unrecht. Also quasi die Frage beantwortet, was ist Recht? Also die Praxeologie beantwortet, was ist? Der Libertarismus beantwortet die Frage, was ist Recht? Und dann brauchen wir aber immer noch ein Gedankenkonstrukt, was beantwortet, was gut ist. Weil natürlich im Rahmen des Libertarismus oder einer freien Gesellschaft könnte ich auf meinem Grundstück sitzen, die ganze Zeit Burger essen, Zucker in mich hineinstopfen, die Nächte durchmachen, laute Musik hören. Ich hätte nichts Unrechtes getan quasi in dem Sinne, aber ich würde mir selbst schaden, weil ich eben ständig kurzfristige Ziele anstrebe, also den kurzfristigen Konsum und keine langfristigen Ziele. Und es braucht aber aus meiner Sicht eben auch noch langfristige Ziele, damit eben sowas funktioniert wie Familie Altersvorsorge. Oder dass eben auch Gemälde oder Kunst entsteht. Weil du musst es ja nicht machen. Du kannst ja im Libertarismus auf deiner, in deiner Lehmhütte sitzen, deinen Apfelbaum haben und nichts weiter tun. Aber Schönheit und das Gute und Kunst und Kultur braucht aber, glaube ich, noch mehr als jetzt nur das Recht auf Eigentum, sondern es braucht noch eine weitere Theorie, der wir anhängen, beziehungsweise noch ein Verständnis, was wir als gut und schön empfinden.
Ja, spannend. Würdest du sagen, das ist dann die spirituelle Komponente? Oder wie würdest du es zusammenfassen? Würdest du ein anderes Wort verwenden?
Ja, ich hab da mal Metaphysik zugesagt. Kannst aber auch Spiritualität sagen.
Ja, ja, Spiritualität ist sehr belastet auch.
Ja, vor allem die im christlichen Glauben, die Todsünden und die Kardinaltugenden fand ich sehr spannend, weil die eben schon eine Richtung vorgeben. Beziehungsweise Gebote ist ja jetzt auch kein Verbot oder ein Muss, sondern ein Gebot ist ja jetzt erstmal eine Empfehlung, beziehungsweise ein guter Rat. Und so sehe ich eben auch zum Beispiel die Kardinaltugenden oder die Todsünden, dass man sich eben tendenziell selbst schadet, beziehungsweise selbst weiterkommt, wenn man sich dran hält. Ohne dass man jetzt damit anderen um sich herum schadet, mit den Mitteln, die man hat.
Ja, spannend. Ich glaube, das gibt Gesprächsstoff für eine ganz eigene Folge. Vielleicht machen wir in Zukunft auch noch mehr Folgen. Wir hätten theoretisch auch noch über das Power Law und Preismodelle und sowas sprechen können. Hätte ich auch große Lust drauf, aber mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt tatsächlich zum Schluss kommen. Und weil diese Folge hier wahrscheinlich am ersten Sonntag des neuen Jahres 2026 online geht, würde ich gerne noch mit dir über die Zukunft sprechen, über das Jahr 2026. Wie glaubst du, wird das Jahr verlaufen aus Sicht von Bitcoinern?
Ja, passend zum Thema würde ich jetzt nochmal sagen, ich spreche jetzt natürlich im Folgenden nicht als Praxeologe, sondern als unternehmerisches Individuum, wenn ich hier versuche, Aussagen über die Zukunft zu machen. Ja. Ich weiß, exakt kann man es nie vorhersagen, oder? Also langfristig ist natürlich so, dass die Inflation zunehmen wird, die demografische Ungleichgewichte werden zunehmen, die EU wird aufgrund der Regulierung weniger wettbewerbsfähig und es wird natürlich auf die Wirtschaft drücken. Und es ist halt die Frage, wie lange es dauert, bis da eine große Wende kommt oder bis irgendeine Technologie oder irgendeine Bewegung sich durchsetzt, die einen Wandel hervorruft. Deswegen kann es kurzfristig auf die nächsten Jahre gesehen schon nach unten gehen, auf jeden Fall. Und bezüglich Bitcoin ist es ähnlich. Also langfristig sehe ich in dem deflationären Asset die Lösung für unser Geldsystem, an dem das Individuum sich eben orientieren kann, in dem wir unsere Wirtschaftlichkeitsrechnung orientieren können. Aber kurzfristig, aufgrund der wirtschaftlichen Lage, kann ich mir schon vorstellen, dass auch der eine oder andere eben abverkaufen muss, beziehungsweise dass Liquidität dem Markt fehlt und deswegen viele verkaufen müssen, um eben ihre Schulden zu tilgen oder ihre ja, alltäglichen Ausgaben zu meistern. Also ich glaube, deswegen, es bleibt volatil, aber langfristig bin ich da sehr optimistisch.
Und
weiß ich nicht, die Aussage, die du haben wolltest, ich weiß schon.
Nee, deswegen frage ich jetzt auch nochmal
nach. Preissignal kann ich dir nicht geben.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sind wir in einem Bullrun in 2026 oder in einem Bärenmarkt?
Also ich bin ja schon optimistisch, dass wir da steigen. Alleine weil immer mehr Leute, glaube ich, erkennen, dass das System grundlegend nicht reformierbar ist oder grundlegend reformiert werden muss und nicht nur durch eine bestimmte Wahl oder Demonstration. Und da werden sich, glaube ich, immer mehr Menschen, die auch Kapital haben, überlegen, wie sie das schützen können, gerade für ihre Altersvorsorge der nächsten Generationen oder für ihre nächste Lebenshälfte. Und deswegen glaube ich schon, dass eben bei Edelmetallen und bei Bitcoin da eben Potenzial ist, während jetzt bei Immobilien in Ballungsräumen ich jetzt eher kein großes Potenzial sehe, dass die nominal gegenüber Edelmetallen oder Bitcoin eben performen werden.
Das heißt, Leo ist bullish, kann man das so sagen?
Ja, kann man schon sagen, aber als Überschrift reicht es nicht, glaube ich.
Hast du schon Angst vor dem Thumbnail? Leo ist bullish. Genau, ja. Nee, das wird nicht das Thumbnail, das kann ich dir jetzt schon versprechen.
Sehr gut.
Okay, dann zum Schluss noch drei schnelle Fragen. Du darfst ganz schnell antworten und ich werde auch keine Rückfragen stellen. Frage Nummer eins, bist du bereit? Stell dir vor, YouTube wird gehackt und es gibt einen Tag lang nur ein einziges Video auf YouTube, das alle sehen können. Was für ein Video wählst du, wenn du aussuchen dürftest?
Früher hätte ich auf diese Frage mir mehrere Kategorien überlegt, wie ich das bewerten kann, was das wirklich beste Video ist. Aber mittlerweile weiß ich, solche Fragen dienen einfach nur der Unterhaltung. Deswegen kann ich mich da vielleicht festlegen. Ein inspirierendes Video finde ich den Song einer kanadischen Band, der heißt Degeneration. Und da geht es darum, wie über die letzten 100 Jahre, sagen wir mal, eben von Generation zu Generation die Lebensumstände sich massiv verändert haben. Nämlich einmal vom Landbesitz zur Stadtwohnung, von 10 Kindern pro Familie zu 0 Kindern im Extremfall. Und das finde ich sehr beeindruckend, wenn man sich diesen Songtext durchliest, wie dieses gesellschaftliche System eigentlich schon seit vielen Jahren in der Pfadabhängigkeit ist oder diese Veränderungen sich anbahnen. Und dass sie jetzt nicht erst seit der aktuellen Regierung oder seit Corona stattfinden, sondern dass es ein jahrzehntelanger Prozess ist, der sich eben immer weiter in die Gesellschaft reinschleicht und eben zu großen Veränderungen führt. Und der dient, glaube ich, der Songtext zum Herauszoomen, um nochmal zu sehen, wie groß die Herausforderung ist, die wir allgemein haben bezüglich unserer Lebensform und Lebensweise.
Ja, das ist doch voll deep. Das ist ja auch unterhaltsam, aber vor allem deep. Verlinken wir auf jeden Fall
nicht, ob das
in der Videobeschreibung.
Da gibt es auch noch andere, aber there's no second best Video.
Ja, verlinken wir auf jeden Fall. Dann Frage Nummer 2. Was müsste passieren, dass du an Bitcoin zweifelst?
Ich glaube, eine groß angelegte Kampagne, dass Bitcoiner verfolgt werden, wäre, glaube ich, was mich an Bitcoin zweifeln lassen würde. Weil geschichtlich gesehen war es, glaube ich, immer so, dass die Gruppierungen oder Religionen, die eben Ideen hatten, die zur Realität passen, eben dann auch erfolgreich waren und dann eben auch gegen die Autorität waren quasi, weil sie erfolgreich waren, weil sie eben praxeologisches Denken hatten und dass die eben immer von der Autorität irgendwo angegriffen wurden, weil und da ist meine Befürchtung eben, dass das global passieren könnte und das wäre, glaube ich, was, wo die Bitcoin-Bewegung es sehr schwer haben wird oder schwer haben könnte, wenn man wirklich physisch durchgreift.
Ja, klingt nach
einem dystopischen Szenario. Aber ich meine, dann ist die Frage, was ist die Option? Also wird man dann halt Märtyrer oder was macht man dann mit seinem Leben, wenn es nicht wert ist, für die Kooperation zu leben?
Ich habe ja versprochen, keine Rückfragen zu stellen.
Wenn versucht wird, Ideen und Mathematik zu verbieten. Also was ist dann noch lebenswert, wenn man im großen Schild dann angegangen wird?
Ja, auch wieder deep. Kommen wir zur dritten Frage, weil ja, ich hatte ja gesagt, ich stelle keine Rückfragen. Woran würdest du merken, dass Bitcoin wirklich in der Gesellschaft angekommen ist?
Ich glaube vor allem dann, wenn Bitcoin Recheneinheit ist. Also wenn Bitcoin als Orientierung dient für den Zins, für die Wirtschaftlichkeitsrechnungen, für die Renditeberechnung, dann ist, glaube ich, dass die Gesellschaft wieder auf einem soliden Fundament und dann hoffentlich auch die Krise vorbei.
Ja, ich bin sehr gespannt, wann das passieren wird. Ich bin auch optimistisch, dass es passieren wird. Wahrscheinlich auch zu unseren Lebzeiten. Leo, vielen Dank. Es war ein super spannendes Gespräch für mich. Ich hoffe, die Zuschauer fanden es mindestens genauso spannend. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ich denke, wir werden uns 2026 wiedersehen, wenn du Lust hast.
Schauen wir mal. Komm gut rein.
Ja, frohes neues Jahr an die Zuschauer und dir einen guten Rutsch, Leo.
Danke, auch an die Zuschauer. Ciao.